Zur Predigt lese ich uns einige Verse aus dem Neuen Testament, im ersten Korintherbrief in Kapitel 7. Dort schreibt Paulus, ausgehend von den Beziehungen, die wir Menschen untereinander haben, auch von Beziehungen, die wir zu den Dingen des täglichen Lebens haben. Ich wünschte zwar, alle Menschen wären so wie ich, doch dem einen hat Gott diese besondere Gabe geschenkt, dem anderen jene. Zu den Unverheirateten und Witwen sage ich, es ist gut, wenn sie ehelos bleiben wie ich. Wenn sie aber nicht enthaltsam leben können, dann sollen sie heiraten. Denn ich sage euch, Brüder, die Zeit ist kurz bemessen. In Zukunft sollen die, die Frauen haben, so sein, als hätten sie keine. Wer weint, soll sich nicht von der Trauer überwältigen lassen, und wer fröhlich ist, nicht von der Freude. Wer einkauft, rechne damit, es nicht zu behalten. Und wer sich die Welt zunutze macht, soll sich nicht von ihr beschlagnahmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt wird vergehen. Ich möchte, dass ihr euch keine unnötigen Sorgen machen müsst. Der Unverheiratete sorgt sich um die Angelegenheiten des Herrn, wie er dem Herrn gefallen kann. Der Verheiratete sorgt sich um die Angelegenheiten der Welt, wie er der Frau gefallen kann. Und so zieht es ihn nach beiden Seiten. Ebenso ist es mit der alleinstehenden oder noch ledigen Frau. Sie sorgt sich um die Angelegenheiten des Herrn, dass sie mit Körper und Geist für ihn da ist. Die verheiratete Frau aber sorgt sich um die Angelegenheiten der Welt, wie sie ihrem Mann gefallen kann. Ich sage das zu eurem Besten und nicht, um euch eine Schlinge um den Hals zu legen. Ihr sollt vielmehr mit allem Anstand leben und ohne Ablenkung treu für den Herrn da sein können. Lass uns jetzt auf dein Wort hören und achten und segne Philipp, der es uns auslegt. Amen.
Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da war die Natur des Menschen noch ganz anders beschaffen, als wir sie heute kennen. Die Menschen hatten eine runde Gestalt, hatten vier Arme und vier Beine und sie hatten noch ein zweites Gesicht auf der Rückseite ihres Kopfes. Und außerdem bewegten sie sich nicht nur aufrecht vorwärts, sondern mit ihren 8 ausgestreckten Gliedmaßen konnten sie sich wie mit so Ratschlägen ziemlich schnell fortbewegen. Die Menschen waren ziemlich stark und sie waren selbstbewusst. Und so wollten sie es sogar mit den Göttern aufnehmen. Den Göttern gefiel das natürlich ganz und gar nicht und sie fragten sich, was sie damit denn machen sollten. Also rief Zeus einen Rat der Götter ein, um das zu besprechen, wie sie die Menschen aufhalten könnten. Die Menschen vernichten wollten sie nicht, weil dann hätten sie ja niemanden mehr, der ihnen Ehre bringen könnte. Aber Zeus hatte eine Idee. Ich schneide die Menschen einfach in der Mitte durch, dann sind sie deutlich schwächer. Und zugleich, als guten Nebeneffekt, haben wir auch gleich doppelt so viele Menschen, die uns dienen können. Und sollten sie jemals nochmal Unruhe stiften, so drohe ich ihnen damit, sie noch einmal durchzuschneiden, sodass sie nur noch auf einem Bein hüpfen können. Gesagt, getan, Zeus zerschnitt die Menschen in ihrer Mitte und beauftragte Apollo, ihre Köpfe an die richtige Stelle zu drehen und die Haut über ihren, was uns als Bauch bekannte Fläche ist, zusammenzuziehen. Und fortan war jede Hälfte erfüllt von der tiefen Sehnsucht nach seiner anderen Hälfte. Jeder Mensch lebte seitdem auf der ständigen Suche nach seinem entsprechenden Gegenstück. Dieser Mythos, das Gleichnis des Kugelmenschen, stammt von Platon und zwar ungefähr aus dem Jahr 480 vor Christus. Es ist also eine ziemlich alte Geschichte und den meisten von uns wahrscheinlich auch eher unbekannt. Aber wir alle kennen Geschichten, die so ziemlich das Gleiche aussagen. Der Mensch ist auf der Suche nach seiner besseren Hälfte. Und wenn er sie gefunden hat, dann ist er nicht nur überglücklich, sondern auch stärker als je zuvor. Romane und Filme erzählen uns diese Geschichte, wir Menschen erzählen uns diese Geschichte auch gegenseitig. Und obwohl wir in einer doch so aufgeklärten Zeit leben, in der die Ehe auch noch kaum Bedeutung hat, glauben erstaunlich viele Menschen, dass diese Geschichte wahr ist. Die Frage, die sich uns aufdrängt, ist also, stimmt das wirklich? Brauche ich diese perfekte zweite Hälfte? Brauche ich sie, um glücklich zu sein? Brauche ich sie, um ein gutes Leben zu führen? Brauche ich diese andere Hälfte, um in dieser Welt wirklich etwas zu bewegen, etwas zu bewirken und auch nicht in Vergessenheit zu geraten? Jetzt sitzen hier in diesem Raum ganz unterschiedliche Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen und ich traue mich jetzt einfach mal, uns in zwei grobe Gruppen einzuteilen. Wir haben unter uns verheiratete und nicht verheiratete Menschen. Und auch wenn das Thema heute lautet, Jesus ist genug als Single, richtet sich meine Predigt heute Morgen an alle von uns, an beide dieser Gruppen. Und zunächst zum Single-Sein. Es gibt eine Annahme, die sich unter Christen verbreitet hat. Vertreter dieses, man könnte sagen, weiteren Mythos gehen davon aus, ja, ich brauche diese andere Hälfte. Aber falls man keinen Partner finden sollte, dann bietet Gott Folgendes an. Die Gabe der Ehelosigkeit. Sie beziehen sich dabei auf Paulus in dem Text, den wir gerade gehört haben, wenn er sagt, ich wünschte zwar, alle Menschen wären so wie ich, also ledig, doch dem einen hat Gott diese besondere Gabe geschenkt, dem anderen jene. Und sie machen daraus, der eine ist von Gott dazu befähigt, Single zu sein, der andere ist dazu befähigt, zu heiraten. Jetzt ist es aber so, eine Studie, die christliche Singles befragt hat vor circa 6-7 Jahren, fand heraus, nur 4% der Singles fühlen sich dazu berufen, Single zu sein. Nur 4% der Singles fühlen sich dazu berufen, Single zu sein. Haben jetzt nur diese 4% die Gabe der Ehelosigkeit? Die Umfrage ergab auch, nur 0,7% der Singles halten das Single-Sein für besser als das Verheiratetsein. Und man könnte fragen, müssen alle, die die Gabe der Ehelosigkeit nicht haben, halt einfach unglücklich sein, bis sie in dieser anderen Lebenslage angekommen sind, zu der sie ja gerufen sind, wozu sie die Gabe haben. Paulus' Sicht auf das Single-Sein ist hier eigentlich durchweg positiv und doch lesen hier manche in diesem Text zwischen den Zeilen bei Paulus. Sie lesen, Single-Sein ist ein Mangelerlebnis. Die Gabe hilft dir, den Schmerz dieses Mangels aushalten zu können. Das heißt nichts anderes als, die Gabe der Ehelosigkeit ist im Grunde eigentlich nur wie so ein Betäubungsmittel, das es möglich macht, das Single-Sein auszuhalten. Was machen wir jetzt damit? Ich denke, wir sollten darüber sprechen, was hier überhaupt mit der Gabe gemeint ist, diesem griechischen Begriff Charisma, den Paulus verwendet. Paulus meint an dieser Stelle mit Charisma keine besondere Befähigung wie die Geistesgaben, sondern erstmal meint er einfach ein Geschenk, das Gott den Menschen zuteilt. Aber in diesem griechischen Begriff steckt auch noch mehr drin, als es unsere deutschen Übersetzungen irgendwie schaffen herzugeben. Es ist nämlich, Charisma ist zugleich eine Gabe im Sinne eines Geschenkes, aber es ist auch gleichzeitig eine Aufgabe, eine Verantwortung, die mit diesem Geschenk einhergeht. Wir haben dafür kein Wort, aber eigentlich trifft es dieser Ausdruck, dieses Wortspiel von Gabe und Aufgabe ziemlich gut. Im Blick auf 1. Korinther können wir sagen, erstens, wer unverheiratet ist, der darf seine Lebenslage als ein Geschenk von Gott betrachten. Genau wie die Verheirateten ihre Lebenslage als ein Geschenk von Gott betrachten können. Man hat daher nicht diese oder die andere Gabe und muss rausfinden, welche man hat, sondern Verheiratete tauscht im Grunde diese eine Gabe gegen die andere Gabe aus. Und zweitens, beide Gaben sind auch mehr als nur ein Geschenk, das nur für uns bestimmt ist. Das ist kein Geschenk, das nur für uns ist, sondern in der Lebenslage, in der wir uns befinden, liegt die Aufgabe, sind wir dazu gerufen, für Gott und für andere zu leben. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, was das mit unserer Reihe zu tun hat. Und das habe ich mich in der Vorbereitung auf die Predigt auch gefragt. Was macht das heutige Thema Single sein in der Reihe Jesus ist genug? Zwischen diesen so schweren Themen wie Krankheit, Leid, finanzielle Not, Zweifel. Single sein passt da doch eigentlich irgendwie nicht rein, wenn wir es als das betrachten, was es ist und auch als das, wie Jesus und Paulus darüber sprechen. Single sein ist eine gleichwertige Lebenslage neben der Ehe. Es ist mehr als nur eine Phase des Abwartens, bis das Leben dann mal so richtig losgeht. Und daher denke ich, wäre es auch zu kurz gegriffen, würde ich jetzt einfach 20 Minuten lang euch damit vollreden, wie schwer es doch ist, Single zu sein, um dann am Ende darauf zu kommen, ja, aber in Jesus ist genug. Wie bereits angesprochen, ist das Single-Sein zuallererst etwas zutiefst Gutes. Und das fällt uns heute, glaube ich, ziemlich schwer zu sehen. Und die Menschen zur Zeit Jesu, für die war das auch eher erstmal etwas Neues, die Ehelosigkeit als etwas Gutes zu betrachten. Damals war es quasi keine Option, nicht zu heiraten. Es wurde eigentlich auch erwartet, dass man den Stammbaum der Familie weiterführt. Nachkommen hatten eine sehr hohe Bedeutung. Sie waren ein Zeichen von Reichtum, ein Zeichen von Sicherheit und von Ehre. Und Jesus tritt hier auf und lebt nicht nur selbst ein eheloses Leben, sondern er erklärt das Unverheiratetsein, sondern noch zu etwas Erstrebenswerten. Als seine Jünger ihn einmal fragen, ja, ist es denn nicht besser, gar nicht zu heiraten? Da sagt er, das ist etwas, was nicht alle fassen können. Paulus gebraucht einen ganz ähnlichen Ton und begründet diesen Standpunkt, indem er uns sagt, warum es besser ist, unverheiratet zu bleiben. Er schreibt, ich möchte, dass ihr euch keine unnötigen Sorgen machen müsst. Der Unverheiratete sorgt sich um die Angelegenheiten des Herrn, wie er dem Herrn gefallen kann. Der Verheiratete sorgt sich um die Angelegenheiten der Welt, wie er der Frau gefallen kann und dann auch umgekehrt. Wer nicht heiratet, der hat weniger Sorgen. Das Geschenk des Single-Seins besteht darin, mit seiner ganzen Kraft und seinem ganzen Sein und seiner ganzen Aufmerksamkeit für Gott da sein zu können. Gott treu zu sein, ganz ohne Ablenkung, wie Paulus es fortführt in Vers 35. Und ich finde, das sagt sich so leicht. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich erlebe es so, dass diese Sicht, die ich gerade beschrieben habe auf das Single-Sein, noch lange nicht alle Herausforderungen nimmt, noch lange nicht alle Schwierigkeit wegnimmt. Mein Leben ist trotzdem nicht unabgelenkt. In mir ist trotzdem die Sehnsucht nach einem Partner, in mir ist die Sehnsucht nach Nähe und Intimität. In mir ist trotzdem der Wunsch danach, nach dieser eigenen Existenz, nach einer eigenen Familie, vielleicht einem kleinen Haus mit Kindern und einem Garten. In mir ist auch der Wunsch, meinen Namen weiterzugeben und auf eine Art in meinen Nachkommen weiterzuleben. Ich erlebe trotzdem Momente der Einsamkeit und es fordert mich heraus. Es fordert mich heraus, dass mein Leben als Single, mein Leben als Single nicht nur als eine Übergangsphase zu betrachten. Es fordert mich heraus, wie ich mit meiner Sexualität umgehe. Es fordert mich heraus, Verheiratete nicht zu beneiden und mich selbst nicht zu bemitleiden. Wie schnell kommt manchmal der Gedanke, liegt es vielleicht auch nur an mir, dass ich noch keinen Partner habe? Bin ich vielleicht sogar beziehungsunfähig oder einfach nur komisch? Jeder Single hier, der in diesem Raum ist, erlebt es vielleicht etwas anders. Männer vielleicht anders als Frauen, Anfang 20-Jährige anders als Mitte 30-Jährige oder Ende 50-Jährige. Und du erlebst es wahrscheinlich auch nochmal etwas anders, wenn du eine schwere Trennung hinter dir hast oder wenn du deinen Partner sogar verlieren musstest. Für manche ist es schwerer als für andere. Manche erleben die Herausforderung etwas konstanter und andere eher in Phasen. Und wie auch immer du auf dein Single-Sein blickst, ich glaube, wir dürfen einen Fehler als Singles nicht machen. Wir dürfen nicht denken, Verheiratete haben es so viel leichter. Die Gefahr zu einem solchen Denken besteht eigentlich sogar von beiden Seiten. Als Single stehen wir in der Gefahr, unsere Herausforderungen und Schwierigkeiten mit den Hochs und dem Schönen in der Ehe zu vergleichen. Und als Verheiratete stehen wir in der Gefahr, unsere Herausforderungen, unsere Schwierigkeiten mit dem Schönen und dem Guten und den Vorteilen des ehelosen Lebens zu vergleichen. Bei beiden Vergleichen können wir nur verlieren. Beide Vergleiche führen am Ende immer nur zu Neid oder zu Selbstmitleid. Und wir dürfen uns eingestehen, am Ende kennen nicht nur Singles, sondern auch Verheiratete den Mangel. Am Anfang habe ich die Frage gestellt, brauche ich die perfekte zweite Hälfte? Und vermutlich gibt es auch viele unter uns, die mal dachten, ihre bessere Hälfte gefunden zu haben. Um dann im Laufe der Jahre festzustellen, dass ihr Partner sie doch auch nicht erfüllen konnte. Um festzustellen, dass die Ehe auch nicht alles besser macht. Und ich wage mal zu behaupten, selbst wer seine Partnerwahl noch nie bereut hat, der erlebt manchmal Mängel. Als Singles können wir über manche Freunde von uns sagen, sie sind ein bisschen wie Frodo aus Herr der Ringe, wenn sie heiraten. Kaum haben sie einen Ring am Finger, verschwinden sie. Doch während wir darüber scherzen, erleben viele Verheiratete es früher oder später als einen Schmerz, einen Verlust, weniger Zeit zu haben, weniger Zeit für Freunde, weniger Zeit für einen selbst, sich mal zurückzuziehen. Außerdem fehlt die Flexibilität, die Spontanität, alles muss auf einmal abgesprochen werden. Unabhängig Entscheidungen treffen ist nicht mehr. Manchmal nervt der Partner sogar. Der bringt seine eigenen Vorstellungen mit und seine eigenen Bedürfnisse. Außerdem blenden wir als Singles, glaube ich, manchmal aus, dass verheiratet sein nicht bedeutet, keinen sexuellen Versuchungen mehr ausgesetzt zu sein. Dass es auch Phasen gibt, in denen es dran ist, auf Sex zu verzichten. Ein Freund hat zu mir gesagt, ja, ich kann nicht als Verheirateter, ich kann nicht so oft Sex haben, wie der Wunsch in mir dazu aufkommt. Und ich glaube, viele würden das hier auch bestätigen. Verheiratet sein ist nicht leichter. Und Paulus setzt eigentlich noch einen oben drauf, wenn er folgende Worte an die Verheirateten richtet. Er schreibt, denn ich sage euch, Brüder, die Zeit ist kurz bemessen. In Zukunft sollten die, die Frauen haben, so sein, als hätten sie keine. Wer weint, soll nicht von Trauer überwältigen, sich von Trauer überwältigen lassen und wer fröhlich ist, nicht von Freude. Wer einkauft, rechne damit, es nicht zu behalten. Und wer sich die Welt zunutze macht, soll sich nicht von ihr beschlagnahmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt wird vergehen. Auch für die Ehe gilt, sie ist ein Geschenk von Gott. Aber sie ist nicht nur ein Geschenk. Die Ehe ist genau wie das Single-Sein, ein Charisma im doppelten Sinne. Sie ist Gabe sowie Aufgabe. Die Ehe ist nicht dazu da, einfach unsere Mängel auszufüllen. Die Ehe hat einen viel höheren Zweck. Vergangenen Sonntag hatte ich die Ehre, das erste Mal in meinem Leben auf eine Hochzeit zu predigen bei zwei Freunden. Und ich durfte diese wunderbare Geschichte, diese wunderbare, größere Geschichte erzählen von Jesus, wie die Ehe auf diese größere Geschichte zeigt, wie Jesus seine Braut als der wahre Bräutigam in seiner Liebe gewinnt. Und das ist Teil der Aufgabe, auf diese größere Ehe, auf die Ehe zwischen Jesus und seiner Gemeinde hinzuweisen. Das ist die Aufgabe der Ehe. Doch irgendwann wird auch diese Aufgabe erfüllt sein. In der Ewigkeit wird es keine Ehe mehr geben. Dann wird das Symbol durch das Symbolisierte ersetzt werden. Ich möchte nicht schwarz malen und sagen, Ehe kann und darf nie glücklich machen. Natürlich kann und darf sie uns glücklich machen, aber sie hat eben eine noch so viel größere Aufgabe. Und im Blick darauf, dass unsere Zeit knapp ist und es in erster Linie nicht um unser eigenes Glück geht, sondern darum, für Gott zu leben, schreibt Paulus an dieser Stelle sehr drastisch und tritt damit vielleicht so manchem auch auf den Fuß, wenn er schreibt, in Zukunft sollten die Frauen haben, so sein, als hätten sie keine. Man könnte das jetzt wunderbar aus dem Kontext reißen und sich so als einen Freibrief mitnehmen. Lass dich nicht von deinem Partner einengen, sondern mach, was du willst. Aber das meint Paulus hier auf keinen Fall. Ich würde in meinen eigenen Worten die Aussage mal so formulieren. Lebt für etwas Größeres als für euch selbst und für eure eigene Familie. Ganz im Sinne von Jesu Aufforderung, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Doch was machen wir mit diesen unerfüllten Sehnsüchten und Mängeln, sowohl als Singles als auch als Verheiratete? Diese Sehnsüchte gehen ja nicht einfach von alleine weg. Wir werden zwar dazu aufgefordert, nicht nur für uns selbst zu leben, nicht nur unserem eigenen Glück nachzulaufen, und trotzdem dürfen wir in Jesus eine Erfüllung von unseren Mängeln erleben. Gott will nicht, dass wir unglücklich sind, aber er will selbst unser größtes Glück sein und er kann auch unser größtes Glück sein. Gott will nicht, dass wir unglücklich sind, aber er selbst will unser größtes Glück sein und er kann es auch. C.S. Lewis hat so schön ausgedrückt: Es scheint, als seien unsere Sehnsüchte nicht zu stark, sondern zu schwach. Wir geben uns nur viel zu schnell zufrieden. Unsere Sehnsüchte sind nicht zu stark, sondern sie sind zu schwach. Wir geben uns einfach nicht zu schnell. Wir geben uns einfach zu schnell zufrieden. Nur in Jesus können wir die größte Freude und Zufriedenheit finden. Nichts anderes in dieser Welt kann uns jemals genug sein, außer Jesus selbst. Und eine Art, wie Jesus unsere Mängeln begegnen möchte, ist, indem er uns einander gibt. Jesu Einladung, ihm zu folgen und für ihn statt für uns selbst zu leben, ist gleichzeitig auch eine Einladung, Teil einer Gemeinschaft zu sein, Teil von seiner Familie zu sein. Das ist es, wie Jesus sich diese Gemeinschaft seiner Jünger vorstellt. Das ist das Bild, das er von Kirche malt. Eine Familie, die gemeinsam durchs Leben geht. Eine Familie, die alles miteinander teilt. Ihre Esstische, ihre Wohnzimmer, all ihren Besitz. Eine Familie, in der man füreinander da ist, einander zuhört, füreinander betet, einander tröstet, miteinander lacht und auch miteinander weint. Eine Familie, in der die Kinder nicht nur von ihren eigenen Eltern lernen können, sondern noch viele weitere gute Vorbilder finden können. Eine Familie, in der Singles teilhaben am Leben von Verheirateten und Familien. Und auch umgekehrt, eine Familie, in der Verheiratete und Familien auch in die Welt der Singles eintauchen, teilhaben am Leben der Singles. Und wir versuchen das hier in dieser Gemeinde zu leben. Unsere Gemeinde findet nicht nur am Sonntagmorgen in diesem Gottesdienst statt, sondern auch unter der Woche und vor allem unter der Woche in unseren Hauskirchen und in Freundschaften, die wir untereinander haben. Und ich kann ganz ehrlich von mir sagen, ja, das trägt und bedeutet mir so viel. Und ich brauche erstmal keine Ehe oder keine eigene Familie, um nicht allein zu sein. Ich brauche erstmal keine eigene Familie, keine eigene Ehe, um etwas der Einsamkeit entgegnen zu können. Natürlich ist die Gemeinschaft, mit der Jesus uns beschenken möchte, auch voller Unvollkommenheiten. Und sie wird uns auch nie ganz zufriedenstellen. Im Gegenteil werden wir auch in dieser Gemeinschaft gerade immer wieder Verletzungen erleben und enttäuscht werden. Deshalb sollten wir auch aufpassen, dass wir diese Gemeinschaft nicht vergöttern, nicht diese Gemeinschaft selbst ins Zentrum stellen, nicht diese Gemeinschaft alleine suchen und alles von ihr erwarten. Am Ende kommt es darauf an, ob diese Gemeinschaft sich um Jesus dreht, ob sie auf Jesus ausgerichtet ist und ob diese Gemeinschaft auf Jesus blickt. Brauche ich die perfekte zweite Hälfte? Brauche ich einen Partner, der mich vervollständigt? Jesus selbst sagt im Grunde, nein, brauchst du nicht. Er sagt an einer Stelle im Johannesevangelium: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Jesus sagt, wenn ihr mich habt, dann braucht ihr nichts. Was das zu einer so guten Botschaft macht, ist, es liegt gar nicht an uns, andere Menschen in dieser Gemeinschaft auszufüllen und sie glücklich zu machen. Es liegt nicht an uns, weder in dieser Gemeinschaft, noch in der Gemeinde, noch in unseren Ehen. Und das nimmt enorm den Druck raus. Für die Singles nimmt es den Druck raus. Du musst deine Zufriedenheit nicht davon abhängig machen, ob du irgendwann einen Partner findest. Für die Verheirateten nimmt es auch den Druck raus. Du musst nicht der sein, der den anderen vervollständigt. Du kannst es auch gar nicht. Und du musst auch nicht mehr davon enttäuscht sein, wenn der andere dich nicht vervollständigt und wenn der andere nicht all deine Sehnsüchte stillt. Und es nimmt enorm den Druck raus, auch ganz allgemein für uns alle. Wir müssen uns nicht aus uns selbst heraus versuchen, den Mängeln, die um uns herum sind, zu begegnen. Jesus lädt uns ein, von ihm zu empfangen, von ihm im Überfluss zu empfangen, sodass es von uns überfließen kann zu anderen. Jesus will und kann uns auch vervollständigen. Und wir dürfen unterwegs sein, das auch immer mehr zu lernen, dass Jesus genug ist. Und ich glaube, worin ich das so bisher mit am meisten erlebt habe, war in einer Fastenzeit. Und folgende Gedanken habe ich mir im Nachhinein dazu mal notiert gehabt. Mir wurde bewusst, dass ich mich auch mit unerfüllten Wünschen freuen kann. Wenn das schon mit etwas wie Essen, das wir ja zum Leben brauchen, möglich ist, wie viel eher sollte es dann auch möglich sein, auf anderes zu verzichten, wonach es mich immer wieder verlangt. Selbst an Punkten, wo wir Dinge nicht bekommen, wo wir sie jetzt gerade haben wollen, kann Jesus wirklich unsere tiefste Freude sein, eine Freude, die viel tiefer ist als alles, was es in dieser Welt zu finden gibt. Mir fällt es definitiv nicht leicht, das immer aus vollstem Herzen zu sagen, und ich bin genauso unterwegs, das zu lernen, dass Jesus mich vervollständigen kann und will. Aber ich bin überzeugt, nicht nur durch das Zeichen der Ehe können wir lernen, was das Evangelium ist, sondern auch durch das Single-Sein können wir mehr vom Evangelium entdecken. Im Single-Sein dürfen wir nochmal einen ganz anderen Aspekt des Evangeliums begreifen. Ein Pastor und Autor, Sam Albury, bringt das, finde ich, wunderbar auf den Punkt. Wenn die Ehe uns die Gestalt des Evangeliums zeigt, dann zeigt uns das Single-Sein die Zulänglichkeit des Evangeliums. Wenn die Ehe uns die Gestalt des Evangeliums zeigt, zeigt uns das Single-Sein die Zulänglichkeit des Evangeliums. Die Ehe zeigt uns, so sehr liebt Jesus uns. Und das Single-Sein zeigt uns, und das ist genug. So sehr liebt Jesus uns, und das ist genug. Nur deshalb können wir es unsere einzige und größte Sorge sein lassen, wie wir in unserem Leben Gott gefallen können. Und ich schließe mit den Worten von Jesus: Wer es fassen kann, der fasse es. Amen.